Und hallo zu einer neuen Folge Triple Double. Dieses Mal leider in einer kleinen Remote-Version, weil sowohl Dre als auch ich diese Woche wieder ein bisschen zu viel unterwegs sind. Deswegen auch jetzt erst am Freitag. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich musste auch ein kleines bisschen das verdauen, was da im Madison Square Garden passiert ist. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich. Denn auch ich habe wieder diese Woche 6 Fragen an meinen lieben Freund Dre. Und wir steigen ein mit der ersten Frage. Lass uns mal einen Rückblick auf diese Semi-Conference-Finals werfen, legen, machen. Wie sind die für dich abgelaufen? Was hast du da für Highlights gesehen?
Um ehrlich zu sein, gab es da für mich jetzt gar nicht so die großen Highlights. Wenn wir überlegen, dass wir nur einmal mehr als 6 Spiele gesehen haben, also 7 bei Oklahoma City gegen die Nuggets. Das war natürlich eine tolle Serie, auch wenn das letzte Spiel dann sehr, sehr klar war. Aber ansonsten, ich meine, die Timberwolves haben es mit sehr ersatzgeschwächten Warriors zu tun bekommen, weil Steph Curry sich verletzt hat. Und da war eigentlich klar, dass Golden State da nicht gewinnen wird. Die Cavs hatten ihre Verletzungsprobleme und kamen dann nie wirklich gefühlt in der Serie gegen die Pacers an, die natürlich auch jetzt, das wissen wir natürlich auch jetzt schon nach den ersten paar Spielen gegen New York, sicherlich besser waren als dieser 4. Platz, auf dem sie am Ende gelandet sind. Naja, und dann in Knicks gegen die Celtics. Das wurde überschattet von der Verletzung von Jason Tatum. Klar hatten wir ein paar grandiose Plays, so gerade am Ende von den Knicks in den ersten beiden Partien. Aber ich finde, so absolute Highlights Richtung Playoffs, wenn man dann wirklich auch nochmal sich zurückerinnert, vielleicht ein Jahr oder ein paar Jahre später, da muss da schon ein bisschen mehr kommen. Von daher, wie gesagt, Thunder Nuggets, das hat Spaß gemacht, auch so aus taktischer Sicht, weil es hin und her ging, weil, muss man auch sagen, Oklahoma City ja wirklich eine schwere Aufgabe hatte. Und die Nuggets wirklich aus ganz, ganz wenig, was sie hatten, so an Spielermaterial eine Menge gemacht haben. Aber die anderen Serien haben so ein bisschen was zu wünschen übrig gelassen, da möchte ich ganz ehrlich sein.
Dann lass uns jetzt mal zu den Conference Finals kommen. Was sagst du zum Duell im Westen?
Man konnte im Westen nach den ersten beiden Partien, die Oklahoma City ja recht souverän gewonnen hat, echt schon ein bisschen Sorgen haben, dass das eventuell vielleicht sogar 4 Spiele werden. Aber, wie wir jetzt wissen, wenn wir mindestens 5 sehen, weil Minnesota ja das 3. Spiel, dann das 1. zu Hause gewonnen hat und endlich auch das Gesicht gezeigt hat, was man so ein bisschen erwarten konnte. Denn die Timberwolves sind eine Mannschaft, die haben physisch einiges anzubieten. Also angeführt von Anthony Edwards, einen der besten Athleten, den wir haben in der NBA. Dann aber auch ein Jaden McDaniels, Nickel Alexander Walker, Rudy Gobert, Julius Randle, das sind ja alles Jungs. Die bringen ein paar Kilo auf die Waage, die wissen, wie man den Körper einsetzt. Und was man in den ersten beiden Spielen einfach echt vermisst hat, war offensiv, dass sie das mal ein bisschen genutzt haben, zum Korb zu gehen und auch mal vielleicht die Verteidiger der Thunder so ein bisschen physisch anzugehen. Gleichzeitig haben sie ja in Spiel 1 ja auch wirklich, es waren es 51 Dreier genommen, gegen eine Mannschaft, die gerade aus dem 7. Spiel kam. Also man hat sich quasi wirklich darauf beschränkt, von draußen zu werfen, anstatt wirklich so ein Team, was ja halbwegs müde sein musste, zu attackieren. Sie haben sich in den ersten beiden Partien dann wirklich auch ins Boxhorn jagen lassen, so von der Verteidigung von OKC, die ja sehr, sehr schnell mit ihren Händen sind. Aber dann in der dritten Partie haben sie all das gezeigt auf einmal. Sie sind zum Korb gegangen. Es war im zweiten Spiel auch schon besser. Beim dritten Spiel waren sie dann zu Hause. Da hatten sie auch die Wucht defensiv. Da haben sie gegengehalten. Sie haben Shai Gilgeous-Alexander ein bisschen mehr Platz gelassen. Und Jalen McDaniels hat gesagt, komm, mach mal. Dann gucken wir mal, ob du dann nach dem Dribbling hochgehen willst zum Werfen. Wenn nicht, wenn du zum Korb gehst, dann bin ich ja schon da. Und alle anderen hat man einfach viel mehr unter Druck gesetzt. Und das war eine tolle Entscheidung. Deswegen haben sie natürlich auch vollkommen zurecht. Natürlich auch sehr, sehr deutlich dann Spiel 3 gewonnen. Jetzt kann man halt hoffen, wenn sie heute Nacht dann auch Spiel 4 gewinnen, dass wir wirklich eine offene Serie haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Thunder da jetzt doch die eine oder andere Lehre gezogen haben. Und ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Und sollte Oklahoma City 3-1 in Führung gehen, dann ist natürlich noch nicht die Entscheidung, aber ist sicherlich eine gewisse Vorentscheidung.
Mein Herz klopft. Und ganz ehrlich, letzte Woche in New York die Sachen zu erleben, war der absolute Wahnsinn. Sowohl im Stadion, in der Halle, als auch draußen das Spiel 6 dann zu erleben. Jetzt geht's im Osten gegen die Pacers gleich nicht gut los mit geschichtsträchtigen Abläufen. Dre, wie siehst du dieses Duell hier im Osten? Und Knicks in 7?
Naja, der erste Schritt ist getan. Sie haben ja Spiel 3 in Indianapolis gewonnen. Wieder eine knappe Partie. Wieder ging es bis zum Ende da echt hoch her. Und ich fand, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte da in der zweiten Halbzeit, weil hätte man mir vorher gesagt, dass Jalen Brunson enorme Vorprobleme hatte und im vierten Viertel echt nicht viel spielt, hätte ich gesagt, ja gut, alles klar, dann steht es jetzt 3-0 für Indiana und dann ist die Sache hier durch. Ist es aber eben nicht. Und natürlich, es war ein knappes Spiel, da können einzelne Ballbesitzer entscheiden. Aber ich fand es, ehrlich gesagt, auf eine weirde Art und Weise nicht wirklich nachteilig für die Knicks im vierten Viertel, dass Jalen Brunson nicht auf dem Feld stand. Nicht, weil ich denke, der kann kein Basketball spielen und der wäre jetzt nicht gut. Aber wenn du dich erinnerst, was die Pacers eigentlich gemacht haben, vor allem in den ersten beiden Partien, auch natürlich in der ersten Halbzeit von Spiel 3, ihr offensiver Plan dreht sich viel darum, dass sie sagen, hey, wir versuchen das so hinzustellen, dass ein Jalen Brunson oder ein Karl Anthony Towns, ne, die ja nie wirklich die starken Angreifer verteidigen, dass die aber genau in die Situation gebracht werden, dass sie das machen müssen. Ne, und das kann man ja tun, indem man zum Beispiel mit dem Mann, der von Brunson verteidigt wird, einen Block stellt für Halliburton. Und dann müssen die in der Regel switchen, also wechseln die Verteidiger. Und dann steht Brunson dann doch gegen Halliburton. Und wenn der dann attackiert werden kann und Halliburton geht dann an Brunson vorbei, dann muss ja irgendwo geholfen werden. Und dann gerät ja eine Verteidigung so in diese Rotation. Und da passieren einfach oft Fehler bei den Knicks, weil sie da einfach stellenweise ein paar Jungs haben, also vor allem auch Karl Anthony Towns, die dann nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen oder schon irgendwie wissen, aber zu spät sehen. Das ist dann einfach wirklich, ist oft dann Chaos und dann kommt es eigentlich in jedem Spiel zu so ein paar Situationen, eine Handvoll, wo man denkt, um Gottes Willen, was ist denn da alles schiefgelaufen? Und das hat den Pacers in den ersten zwei Partien und auch in der ersten Halbzeit, muss man sagen, echt krass in die Karten gespielt. Jetzt im vierten Viertel war Brunson aber nicht da und es war halt nur ein Towns auf dem Feld. Und es waren ein paar Spieler auf dem Feld, die man auch so nicht erwartet hätte. Dion Wright hat viel gespielt, Landry Shamet hat viel gespielt, auch weil ein Deuce McBride Torprobleme hatte. Und dann, glaube ich, wussten die Pacers nicht so richtig, was machen wir jetzt eigentlich? Da kämen jetzt immer Towns und das war eine weirde Aufstellung der Knicks. Und dann hat Towns vorne eben funktioniert und die Pacers standen vorne so ein bisschen viel rum und da haben die Knicks dieses Spiel gewonnen, was aber echt, echt verrückt ist. Aber so ist der Basketball. Und ich bin echt gespannt, Thibodeau, oder andersrum, ich weiß nicht, was Thibodeau daraus für Lehren ziehen will, weil natürlich muss Brunson viel spielen. Aber wenn Brunson und Towns spielen, sagt, dann ist halt defensiv, da sind ja gleich zwei Sollbruchstellen. Ich sag mal so, ich kann das auch nicht ganz unvoreingenommen sehen, denn ab jetzt kommentiere ich ja alle Spiele auf The Zone, alle Conference Finals, alle NBA Finals Spiele. Und mit jedem Spiel, die Serien halt länger dauern, kommt mehr Geld in meine Tasche. Von daher, go Knicks, go Seven Games. Aber ich denke, dass die Knicks haben jetzt nichts gefunden, was jetzt für die Pacers unlösbar wäre. Von daher bleibt es dabei. Auch Spiel 3 ist natürlich do or die für New York, weil mit 1-3 hinten willst du halt auch nicht zurück in den Garden fahren. Aber nochmal, das war alles extrem knapp und hoffen wir einfach, dass wir hier ja 6 oder 7 Spiele sehen.
Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben einen MVP. Und jetzt ist es an dir, eine Laudatio zu halten. Denn ich kann mich daran erinnern, dass du den Namen öfter erwähnt hättest, als es um den MVP ging, oder?
Ja, der MVP der NBA-Saison 2024-25 heißt Shai Gilgeous-Alexander. Den sehen wir ja derzeit auch mit den Oklahoma City Thunder eben in den Conference Finals gegen Minnesota und am Ende des Tages gab es nur 2 Kandidaten. Shai Gilgeous-Alexander, SGA und Nikola Jokic. Giannis Antetokounmpo war auch noch da, einer von 3 Finalisten. Die NBA sagt ja immer so, wer die Top-Kandidaten dann sind, bevor man dann irgendwann, dieses Jahr hat es ein bisschen länger gedauert, dann rausgibt, wer dann wirklich gewonnen hat. Aber im Endeffekt ging es nur um Jokic und SGA. Und ich habe natürlich auch in meinem Podcast gerade nicht schon lange drüber gesprochen und oft drüber gesprochen. Für meine Begriffe gab es ja dieses Jahr auch keine falsche Antwort. Natürlich, wenn man nur auf die Statistiken schaut, was machen viele, das ist auch okay, dann sieht man, dass Nikola Jokic eigentlich so ziemlich in allen Statistiken SGA überlegen ist. Na, außer bei den Punkten, da war SGA Topscorer dieses Jahr mit 32,7, da legt Nikola Jokic nur 29,6 auf, aber sonst 5 Rebounds bei SGA, 12,7 bei Jokic, 6,4 Assists bei SGA, 10,2 bei Jokic. Das spricht eigentlich eine klare Sprache. Jetzt ist es aber so, dass es gibt ja auch andere Statistiken, es gibt diese Advanced Stats, womit so Formeln ausgerechnet wird, ne, wie viel Einfluss dann ein Spieler auf seine Mannschaft hat. Auch da muss man sagen, liegt Jokic in den allermeisten vorne. Dann gibt es aber auch ein paar Statistiken, da liegt er dann hinter SGA. Aber nochmal, wenn es um die Zahlen geht, dann muss man eigentlich bei Jokic sein. Jetzt kommen wir aber dazu, dass, dieses Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler, da geht es eben nicht nur um die individuellen Zahlen. Sonst könnte man ja auch argumentieren, na gut, dann muss deine Mannschaft ja auch keine großen Spiele gewinnen. Dann Hauptsache, du legst halt krass auf. Russell Westbrook vor ein paar Jahren ist zum Beispiel MVP geworden. Da hat man es mir außer Kraft gesetzt, dieses ungeschriebene Gesetz, und hat gesagt, komm, dein Team hat zwar keine Chance, Meister zu werden, aber du hast dieses Jahr zum ersten Mal seit den 60er Jahren einen Triple-Double aufgelegt. Also nicht er selber, sondern das war damals Oscar Roberts in den 60ern. Dich wählen wir zum MVP. Also das haben damals die Medienvertreter gesagt, die das machen. Fand ich damals die falsche Wahl. Ist trotzdem so passiert. Dieses Jahr aber, wenn man für SGA stimmen wollte, dann hat man eben auf den Teamerfolg geguckt. Und natürlich hat Denver mit Jokic 50 Spiele gewonnen. Das war natürlich eine gute Saison. Aber die Thunder haben eben 68 Spiele gewonnen. Also 18 Siege mehr. Und Oklahoma City ist jetzt kein One-Man-Team, auf gar keinen Fall. Aber der gute SGA ist nun mal klar der beste Spieler. Das ist der Mann, der da alles am Laufen hält. Genau wie es Jokic halt auch bei den Nuggets ist. Und diejenigen, die dann für SGA gestimmt haben, haben gesagt, okay, komm, das mit Abstand beste Team. Der beste Spieler ist dann generell bei solchen Teams immer auch in der Verlosung um MVP-Award. Das ist ein überragender Scorer. Der hat eigentlich nicht viel Hilfe, also er wird nicht groß freigespielt. Das ist unser Mann. Hätte man das alles bis auf die ganzen Siege und so auch über Jokic sagen können, ja, deshalb war Jokic auch für mich der MVP. Aber nochmal, es war im Endeffekt dieses Jahr eine Wahl, ob du SGA oder Jokic nimmst. Da lagst du nicht falsch. Also jetzt so Kommentare wie, ja, Jokic wurde bestohlen oder so. Da müsste man vielleicht die Kirche mal im Dorf lassen und vielleicht mal einen Schnappes trinken, damit man ein bisschen runterkommt. Das war sicherlich nicht so, sondern es ist ein sehr, sehr verdienter MVP. Und ja, das Schöne ist ja, man kann das ja dann im nächsten Jahr wieder gerade rücken. Jokic und die Nuggets müssen ein paar mehr Spiele gewinnen. Aber ich glaube, wir können froh sein, dass wir in der Zeit leben, wo wir aber so krasse MVP-Kandidaten haben im Endeffekt.
Damit haben wir wahrscheinlich auch schon den Player of the Week. Oder wählst du jemanden anderen aus? Sag mal, wer ist der Spieler der Woche?
Nee, ich glaube, SGA hat man schon mal diese Saison. Dann würde ich nicht nochmal ihn zum Spieler der Woche küren, zumal er jetzt ja als MVP auch genug Aufmerksamkeit hat. Nee, ich würde aber nochmal den Finger in die Wunde legen wollen, von deinem blau-orangenen Herz und Aaron Nesmith zum Player der Woche machen. Ich meine, klar, alle haben jetzt Tyrese Halliburtons wahnwitzigen Game-Tying-Shot da noch vor Augen, der dann vom hinteren Ring quasi bis unter die das Hallendach im SGA fliegt, ein anderer durchtropft und dann ist Verlängerung und dann macht er hier dieses Choke-Sign wie Reggie Miller damals in den 90ern. Aber ohne Nesmith, der 8 von 9 Dreiern in dem Spiel trifft, also Spiel 2 gegen die Knicks, kommt es ja nie dazu. Und der war einfach so unfassbar on fire. Und nochmal, ich denke immer, hier Player of the Week soll auch ein bisschen so sein, wenn man sich da ein Trikot holt, dass Leute direkt sehen, der Kollege hat Ahnung. Von daher Aaron Nesmith.
Und als letztes natürlich die Highlight-Tipps fürs Wochenende. Es sind nur noch ein paar Spiele. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wo, überhaupt, wann, wie spielt. Gib uns einen kleinen Überblick.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich da großartig irgendwo darauf hinweisen muss. Wir haben jetzt nur noch maximal 15 Spiele in dieser NBA-Saison 2024-25. Und wenn wirklich jetzt Minnesota zu Hause gewinnt heute Nacht, wenn deine Knicks in Indiana gewinnen, morgen Nacht, Alter, dann wird es nochmal richtig heiß und dann ist jedes Spiel natürlich jetzt Boxoffice. Natürlich, wenn man nicht live guckt und man sieht, irgendein Team führt relativ schnell, was ich, wie es jetzt bei Minnesota gegen Oklahoma City war, mit 20 oder 30, dann kann man nochmal vorspulen vielleicht im League Pass oder auf The Zone und dann sagt man, komm, das muss ich jetzt nicht mehr Gänse morgens reinziehen. Aber jetzt, jedes Spiel geht um alles und jetzt haben wir noch den Turnus, dass immer abwechselnd gespielt wird. Ne? Sagt heute Nacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Westen dran, dann der Osten, immer abwechselnd. Und wenn dann die Finals anfangen, dann wird es ja ein bisschen ruhiger im Endeffekt. Ne? Dann spielen wir ja nicht jeden zweiten Tag, was die Spieler sicherlich begrüßen, aber dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Pause noch zwischendurch. Am 6. Juni, also am 7. Juni deutscher Zeit geht's ja los. Aber jetzt muss jedes Spiel mitgenommen werden. Von daher freuen wir einfach uns auf, nochmal gesagt, zwei Serien, die wirklich ins sechste, siebte Spiel gehen. Einfach weil dann kribbelt es wirklich. Ja, und ich glaube, es wäre nichts geiler als ein siebtes Spiel dann im Madison Square Garden mal wieder.
Das war's mit dieser kleinen Remote-Variante von Triple Double. Nächste Woche wieder in voller Montur. Dre, danke fürs Möglichmachen. Leute, wir sehen und hören uns. Und ich sag's euch, Knicks in 7. Irgendwie, bitte. Tschüss.